einem brisanten Zeitpunkt, kurz vor dem SPD-Parteitag, der die Parteispitze neu wählen soll. Dazu mehr in den Nachrichten mit Anke Arndt.
In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handelte sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, hieß es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetovic, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlussvorlage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Die Zahl der illegalen Einreisen in die Europäische Union ist seit Beginn des Jahres deutlich zurückgegangen. Das geht aus Daten der Grenzschutzagentur Frontex hervor, die dem ARD-Studio Brüssel vorliegen. Demnach sind die illegalen Grenzübertritte bis Ende Mai um etwa 20% gesunken. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Knapp 64.000 Menschen sind bis Ende Mai auf irregulärem Wege in die Europäische Union eingereist. Der stärkste Rückgang wurde demnach auf der Westbalkanroute verzeichnet, wo nur noch 4.000 Menschen gezählt wurden. Ein Minus von mehr als der Hälfte im Vergleich zum Vorjahr. Das zentrale Mittelmeer bleibt auch in diesem Jahr bisher die meistbefahrene Route. Eine von drei Personen, die irregulär EU-Boden erreichen, setzt von der nordafrikanischen Küste etwa nach Italien über. Die allermeisten starten ihre Fahrt von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgingen. Laut Frontex eine Folge des Durchgreifens der tunesischen Behörden. Tunesien gehört zu den sogenannten Drittstaaten, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart haben.
Polens proeuropäischer Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, im kommenden Monat das Kabinett umzubilden. Es werde neue Gesichter geben, sagte er in seiner Regierungserklärung, kurz vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Tusk hatte die Abstimmung nach der Niederlage seines Lagers bei der Präsidentenwahl am 1. Juni angesetzt. Dabei hatte der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen, der von der oppositionellen PiS-Partei unterstützt wird. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusk mit der Linksregierung blockieren. Russland hat die Leichen von mehr als 1.200 gefallenen Soldaten an die Ukraine übergeben. Das hat die Regierung in Moskau bestätigt. Die Übergabe war bei dem Treffen zwischen Russland und der Ukraine Anfang des Monats in Istanbul vereinbart worden. Es gab zunächst Unstimmigkeiten über den Zeitpunkt. Unklar ist auch noch, ob gefallene Soldaten an Russland übergeben werden. Die Innenminister der Länder wollen Frauen besser vor Gewalt schützen. Die Anzahl der Femizide in Deutschland sei erschreckend, sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bremens Innensenator Meurer, im RBB 24 Inforadio. Unter der vorigen Koalition seien mehrere Anläufe für schärfere Gesetze gescheitert. Aber mit neuen Mehrheiten könne man das Thema jetzt angehen, so der SPD-Politiker. Meurer warb für die Einführung einer speziellen elektronischen Fußfessel, die schon in Spanien im Einsatz ist. Sie alarmiert die betroffenen Frauen, wenn ein Gefährder oder Täter in der Nähe ist. Unter anderem über dieses Modell will die Innenministerkonferenz beraten. Etwa jedes siebte Unternehmen in Deutschland ist in den vergangenen 12 Monaten von einem Cyberangriff betroffen gewesen. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Umfrage des TÜV-Verbandes. Aus dem Hauptstadtstudio Birte Sönnigsen.
Cyberkriminelle stehlen sensible Daten oder sie legen ganze Firmen lahm und fordern Lösegeld. Die Zahl der erfolgreichen Angriffe steigt seit Jahren. Dabei dürften längst nicht alle Fälle öffentlich werden. Fachleute gehen von einer hohen Dunkelziffer aus. Laut Umfrage des TÜV-Verbandes sehen sich die meisten Unternehmen aber gut gerüstet gegen Cyberangriffe. Rund 90% bewerten ihre eigene Cybersicherheit als gut oder sehr gut. Dieser Einschätzung widerspricht die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Claudia Plattner. Die Selbsteinschätzung der Unternehmen sei ein Stück weit Wunschdenken. Laut Plattner zeigt sich in der Praxis, dass vor allem kleinere Unternehmen noch nicht mal die meisten Basisanforderungen für Cybersicherheit erfüllen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Marzahn 17 Grad, in Steglitz 19, in Fürstenberg-Havel 15 und in Wittstock-Dosse 18 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 14.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio. Wie konnte es so weit kommen? Das fragen sich heute viele Menschen in Graz, in Österreich. Warum läuft ein 21-jähriger Amok und tötet Schüler? Aber auch, warum besitzt er Waffen, mit denen er das tun kann? Sogar eine Rohrbombe wurde im Haus des Attentäters heute gefunden. Fragen über Fragen also am Tag nach der schrecklichen Tat. Silke Hane, unsere Österreich-Korrespondentin, habe ich vorhin gefragt, ob denn von diesen Fragen schon etwas beantwortet werden kann.
Eigentlich nur die Frage, warum der 21-Jährige Waffen besessen hat. Die hat er legal besessen. Er hatte eine Waffenbesitzkarte. Und ja, das hat ihn dazu berechtigt, diese Waffen zu besitzen. Mittlerweile wissen wir ja, es war eine Schrotflinte und eben eine Handfeuerwaffe. Alle anderen Fragen sind Stand heute 13 Uhr noch offen.
Wird denn darüber diskutiert, warum so ein so junger Mensch legal gleich mehrere Waffen besitzt?
Ja, natürlich, diese Diskussion läuft an, wenngleich ehrlich gesagt sehr gebremst. Also im Moment stehen hier Trauer und Fassungslosigkeit und die Verarbeitung des Ganzen erstmal im Vordergrund. Es hat sich die Grazer Bürgermeisterin Elke K. dazu geäußert, die gesagt hat, sie sei schon immer der Meinung, dass es ein Waffenverbot brauche für Privatleute, hat aber auch ganz klar gelabelt, dass das ihre ganz persönliche Meinung ist und dass sie Waffen nicht mag und schlecht findet. Also das würde ich jetzt vielleicht noch gar nicht so sehr unter politische Debatte einordnen.
Aber das Motiv, das ist ja immer noch unklar, obwohl ja gleich zwei Abschiedsbriefe des Attentäters gefunden wurden.
Ja, diese haben aber keinen Hinweis darauf enthalten, warum er das gemacht hat.
Heute, Sie sagten es schon, ganz Österreich unter Trauer. Mit einer Schweigeminute gedachte man den Todesopfern, den 10 Todesopfern. Also nicht nur in Graz die Trauer groß.
Genau, das war im ganzen Land. Hier in Wien zum Beispiel, also außerhalb von Graz, haben die Öffis stillgestanden. 900 Fahrzeuge für eine Minute. Zum Teil gab es auch Durchsagen. Es gibt überall Trauerbeflaggungen. Am Wiener Stephansdom zum Beispiel hängen schwarze Flaggen. Dort wird es auch um 17 Uhr nochmal eine Gedenk- und Andachtstunde geben. In Graz hat es ja gestern Abend schon zwei Gedenkgottesdienste gegeben und auch ein Lichtermeer am Hauptplatz. Dort wurde heute auch vor der Schule den Opfern gedacht. Da waren auch Schülerinnen und Schüler dabei.
Wie geht es dort überhaupt weiter in Graz, also an der Schule, die ja knapp 400 Schüler hat? Kümmert man sich um sie, auch um die Angehörigen und Freunde der Opfer?
Ja, die Schule ist zumindest mal diese Woche geschlossen. Ob es nächste Woche der Unterricht dann weitergeht, ist noch offen. Für die Zeit, wo jetzt die Schule zu hat, steht den Schülerinnen und Schülern und auch dem Schulpersonal eine Veranstaltungshalle zur Verfügung, wo sie sich treffen und gemeinsam trauen können und wo sie auch psychologisch betreut werden.
Sie werden psychologisch betreut und eine Diskussion über Waffen, haben Sie schon gesagt, kommt eigentlich nur sehr zögerlich in Gang. Wie ist es überhaupt mit einer Diskussion darüber, wie so eine Tat zustande kommt?
Naja, die Tat ist gerade mal einen Tag her. Natürlich werden solche Fragen jetzt aufgerufen, auch zum Beispiel die Fragen nach Sicherheitskonzepten an Schulen. An dieser speziellen Schule jetzt zum Beispiel hat es kürzlich eine Übung gegeben, laut Bildungsministerium für solche Lagen. Insofern klingt alles nur so an, aber es ist wirklich zu spüren, dass eigentlich jetzt gerade noch niemand diese Debatten führen will, sondern die Leute erstmal der Fassungslosigkeit irgendwie Raum geben wollen. Und auch die Politikerinnen und Politiker rufen ständig dazu auf, zusammenzustehen. Und das steht heute zumindest hier im Vordergrund. Insgesamt sind ja 3 Tage Staatstrauer angeordnet. Veranstaltungen sind noch bis Ende nächster Woche mindestens viele abgesagt worden. Also im Moment steht das Land doch noch sehr unter Schock.
Silke Hane, unsere Österreich-Korrespondentin. Das Land Österreich also unter Schock und Trauer über den Amoklauf gestern an einer Schule in Graz, bei dem ein ehemaliger Schüler 9 Menschen getötet hat. 14.09 Uhr, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A9, Berlin Richtung Leipzig. Zwischen Dreieck Potsdam und Beelitz-Heilstätten gibt es Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle. nach Berlin. Rund 72.000 bedürftige Menschen versorgt die Tafel hier über ihre Ausgabestellen jeden Tag in Berlin mit Lebensmitteln, auch in Brandenburg 40.000. Damit das alles funktioniert, ist die Tafel auf ehrenamtliche Helfer angewiesen. Jetzt hat sich die Tafel mit einem Appell gemeldet. Für den Sommer werden dringend mehr freiwillige Helfer gesucht. RBB 24 Inforadio-Reporterin Anke Michel ist zum Großmarkt in die Beusselstraße gefahren. Hier werden die Lebensmittel sortiert und verpackt.
Tausende Kisten voll mit Lebensmitteln stapeln sich hier in der riesigen Halle und es riecht auch ordentlich nach Obst und Gemüse. Salat, Äpfel, Bananen, Frühlingszwiebeln, Auberginen, Nudeln, Schokoriegel, Paletten voll mit Ketchup. Von allem scheint es hier etwas zu geben. Das sind Sachen, die Bäckereien und Supermärkte gespendet haben. Sie werden dann von den ca. 30 Sprintern der Tafel hierher gebracht. Und in der Halle stehen dann die ehrenamtlichen Mitarbeitenden an großen Tischen und sortieren alles. Die zupfen zum Beispiel also welke Blätter ab oder entsorgen schlechte Waren. Und für diese Aufgabe werden noch mehr Ehrenamtliche gesucht. Tabea Pauli ist Sprecherin bei der Tafel. Frau Pauli, worum geht's denn da genau?
Ja, bei uns ist es so, dass im Sommer auf jeden Fall die Lebensmittel schneller schlecht werden. Das heißt, wir müssen noch schneller sortieren und wieder ausgeben. Und dafür brauchen wir besonders viele Leute. Außerdem ist natürlich die Sommerzeit die Urlaubszeit. Das heißt, viele Ehrenamtliche sind im wohlverdienten Urlaub. Und deswegen brauchen wir möglichst viele helfende Hände.
Die Ehrenamtlichen, die hier neu anfangen möchten, für die gibt's dann auch besondere Events, ne? Was ist denn da geplant?
Ja, genau. Wir haben jetzt im Juni gestartet, dass wir eine After-Work-Schicht eingeführt haben. Da kann man ab 17 Uhr bei uns helfen. 17 bis 21 Uhr ist so die angedachte Zeit. Und im Juli haben wir ein besonderes Event geplant, am Freitag vor dem Rave the Planet. Da gibt es bei uns eine Techno-Sortierschicht, auch von 17 bis 21 Uhr mit guter Musik und guter Laune ins Wochenende starten.
Ah, das hört sich doch schon mal vielversprechend an, ne? Vor allem was für Leute auch, die berufstätig sind oder studieren und die dann abends Zeit haben, vorbeizukommen und was Sinnvolles tun wollen. Spaß bei der Arbeit haben die Mitarbeitenden hier, so wie es aussieht, auf jeden Fall. Es läuft auch jetzt zum Beispiel Musik im Hintergrund. Es herrscht hier so eine fröhliche Arbeitsatmosphäre. Susanne ist eine der Ehrenamtlichen hier. Wie lange machst du das hier schon?
Ich mache das jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren, regelmäßig einmal in der Woche. Man lernt sehr viele unterschiedliche Menschen hier kennen. Die Arbeit ist sinnvoll. Ich selber bin nicht mehr berufstätig, habe also auch die Zeit und finde das auch eigentlich gut, wenn man was Vernünftiges, Sinnvolles nochmal machen kann. Aber es kommt wirklich dazu, dass es sehr viel Spaß macht. Es ist irrsinnig interessant, eine Vielzahl von Menschen, mit denen man in Kontakt kommt. Und alle machen es freiwillig und haben gute Laune.
Diese fertig gepackten Lebensmittel, die werden dann wieder mit den Sprintern zu den 48 Ausgabestellen in Berlin gebracht. Außerdem gibt es noch 7 Pop-up-Ausgabestellen momentan. Die Bedürftigen, die bekommen dann hier umsonst die Lebensmittel. Dafür muss man einen Nachweis mitbringen, etwa in Form eines aktuellen Bürgergeld- oder Grundsicherungs- oder BAföG- oder Wohngeldbescheides. Und schon kann man sich was Feines kochen mit den Sachen, die man hier aus dem Großmarkt so schön vorsortiert bekommen hat. Die neuen Helfenden, die hoffentlich schon in den Startlöchern stehen, die können sich gerne per Mail an die Berliner Tafel wenden und die werden dann hier auch in Schichten gerne eingeteilt.
Die Berliner Tafel sucht neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Anke Michel war das mit ihrem Bericht. So, jetzt blicken wir ganz weit weg ans andere Ende der Erdkugel sozusagen, denn bei uns soll ja diese Woche der Sommer richtig kommen mit bis zu 30 Grad. Auf der Südhalbkugel aber wird's gerade Winter und in Südafrika hat der Beginn der kalten Jahreszeit teilweise schlimme Folgen. Aus Johannesburg dazu unser Korrespondent Stefan Überbach.
Schnee, Glatteis, Überschwemmungen. So einen extremen Wintereinbruch hat Südafrika schon lange nicht mehr erlebt. In weiten Teilen des Landes sorgt ein ungewöhnlich starkes Tiefdrucksystem für heftige Stürme, sintflutartige Regenfälle und eisige Temperaturen. Besonders betroffen sind die Küstenprovinzen Eastern Cape, Western Cape und KwaZulu-Natal. Aus verschiedenen Regionen werden Stromausfälle gemeldet, verursacht durch umgestürzte Leitungen und eingefrorene Schaltanlagen. Bei Verkehrsunfällen auf glatten Straßen kamen mindestens 5 Menschen ums Leben. Wichtige Verkehrsverbindungen sind unpassierbar oder wurden vorsichtshalber gesperrt. In bergigen Regionen stecken Lastwagen fest. In der Nähe der Stadt Mthatha starben mehrere Bewohner eines Armenviertels, das von einer hochwertigen Hochwasserwelle überflutet wurde. Die Wassermassen rissen auch einen Schulbus mit. Einige Kinder werden noch vermisst. Hunderte Menschen wurden in Notunterkünften untergebracht. Der südafrikanische Wetterdienst warnt auch für die kommenden Tage vor kaltem Winterwetter. Die Temperaturen liegen vielerorts deutlich unter den sonst üblichen Durchschnittswerten. Besonders in ländlichen Regionen sind viele Haushalte nur unzureichend gegen so extreme Bedingungen geschützt. Die Behörden rufen zu besonderer Vorsicht auf. Rettungsdienste und Polizei sind im Dauereinsatz.
Über den heftigen Wintereinbruch in Südafrika, Stefan Überbach.
RBB 24 Inforadio Sport.
Der Vereinsfußball in Europa ist in der Sommerpause und das gilt auch für den österreichischen Fußball. Und beim dortigen Meister Sturm Graz ist vor allem einer froh, dass er etwas ausspannen kann, nämlich Michael Parensen. Der ehemalige Profi und Sportdirektor von Union Berlin ist Geschäftsführer in Graz und hat eine überaus turbulente Saison hinter sich. Das hat Parensen im RBB-Interview erzählt. Mehr von Thomas Hollmann.
In der ersten Saison gleich Meister zu werden, ist beachtlich. Michael Parensen ist das gelungen. Dabei hatte der Mann in der Steiermark alles andere als einen leichten Start.
Die Menschen bemühen sich mit mir dann auch ein bisschen in Richtung Hochdeutsch zu gehen. Aber in der Gruppe ist manchmal ein bisschen schwierig oder den einen oder anderen Schmäh versteht man dann doch nicht so direkt.
Michael Parensen war Ende November nach Graz gekommen als Nachfolger von Andreas Schicker, dem bisherigen Geschäftsführer, der in die deutsche Bundesliga zur TSG Hoffenheim wechselte und gleich auch noch Trainer Christian Ilzer, dessen Assistenten, den technischen Direktor und einen Athletiktrainer nachholte.
Ich musste noch viele Menschen direkt einstellen, ohne eigentlich wirklich ein Gefühl auch für den Verein gehabt zu haben. Das war unheimlich intensiv. Keine wirkliche Atempause gehabt in der Zeit hier, die ich hier verbracht habe. Dementsprechend ist auch sehr viel Druck dann im Endeffekt abgefallen, als es dann geschafft war.
Nämlich die Meisterschaft erneut zu gewinnen. Der Titel wurde in Graz ausgiebig gefeiert von den Fans und das hat den langjährigen Union-Profi Parensen an seine Köpenicker Zeit erinnert.
Gerade zu Union Berlin gibt es dann schon die ein oder andere Parallele. Der Verein lebt extrem von der Tradition, von der Begeisterungsfähigkeit der Fans auch, dass sie einfach einen großen Teil dazu beitragen, dass der Verein erfolgreich ist. Das kann man schon sehr gut vergleichen und er hat mir das Einleben dann ein bisschen leichter gemacht, muss ich sagen, weil das einfach schon sehr ähnlich ist.
Dabei haben sich Michael Parensen und Union Berlin nicht dem Guten getrennt. Im Gegenteil, der Verein hatte seinen Sportdirektor, der als designierter Nachfolger von Manager Oliver Runert galt, entlassen, wogegen Parensen klagte. Aber das alles ist fußballjuristische Geschichte, sagt der inzwischen Grazer Geschäftsführer Parensen.
Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit bei Union, eine sehr schöne Zeit bei Union. War einfach ein Riesenteil oder ein ganz großer Teil meines Lebens, den ich dort verbracht habe. Insofern hätte ich mir einen schöneren Abschied am Ende gewünscht. Aber manchmal ist das auch nicht möglich und das kriege da jetzt auch keinen Groll, sondern konnte jetzt damit abschließen und bin jetzt, wie gesagt, happy, dass ich jetzt hier bei Sturm Graz bin, weil es mir jetzt einfach noch eine Tür geöffnet hat.
Die Tür zur österreichischen Meisterschaft und damit zum Europapokal. Aber jetzt macht Michael Parensen erstmal ein paar Tage Pause und genießt die schöne Steiermark.
Das habe ich mir schon noch für die Zeit jetzt zwischen den beiden Saisons auch vorgenommen, dass zumindest mal der eine oder andere Tag dann auch im Grünen, vielleicht beim Wandern oder so, mal drin sein muss, um die Landschaft und die Umgebung auch ein bisschen besser kennenzulernen. Das, was ich bislang gesehen habe, ist wunderschön.
Das sagt der neue Sportdirektor von Graz, der vorher bei Union Berlin war, Michael Parensen, im RBB-Interview.
Werbung.
Na, was schaust du, deppert? Ich schau gerade, was ich am Wochenende so machen kann. Hätte richtig Bock auf Foto und Video.
Schauen? Kannst du bei der Schau.
Fotomeier!
Die Schau. Unsere große Berliner Fotomesse diesen Freitag und Samstag. Alle Hersteller vor Ort. Nikon, Canon, Sony und viele mehr.
Schaut's vorbei. Der Philipp ist da, ich bin da, der Rest vom Team ist da.
Fotowalks, Workshops, Vorträge, gratis Check-and-Clean und mega Messeangebote.
Und der Chef, der ist auch da. Schauen wir mal.
Die Schau. Bei Fotomeier und im Letteverein am Viktoria-Luise-Platz.
Fotomeier!
Zucker. Die WHO empfiehlt maximal 50 Gramm pro Tag. Der Durchschnitt konsumiert rund 83 Gramm. Er liefert Energie. Aber wo liegt das Maß? Wie wir Zucker bewusster genießen? Jetzt in der neuen Apothekenumschau. Gesundheit hat einen Ort. In Ihrer Apotheke.
Zum Wetter für Brandenburg und Berlin. Die Wolken lockern jetzt immer mehr auf. Richtung Abend wird der Sonnenanteil immer höher bei uns. Und das wird dann in den kommenden Tagen immer weiter zunehmen. Die Temperaturen heute maximal 22 Grad. Im Moment sind wir noch knapp drunter. 16 bis 19 Grad in Berlin und Brandenburg. Wie gesagt, die kommenden Tage immer wolkenloser. Bei Spitzentemperaturen schon morgen 25, am Wochenende bis 30 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Anke Arndt. Vorsicht auf der A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Dreieck Potsdam und Beelitz-Heilstätten befindet sich eine ungesicherte Unfallstelle. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Havelland zwischen Dreieck Werder und Leest Stau 20 Minuten plus. In der Gegenrichtung staut es sich zwischen Potsdam Nord und Föven 10 Minuten plus. Vorsicht auf der A24 Berlin-Hamburg zwischen Dreieck Havelland und Kremmen. Behinderungen wegen einer ungesicherten Unfallstelle. Achtung, dort sind Leute auf der Fahrbahn. Und die B101 Trebin-Bad Liebenwerda ist zwischen Borken und B87 in Herzberg nach einem Unfall voll gesperrt. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
20 nach 2.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Einen Kurswechsel in der Sicherheitspolitik verlangen heute etwa 100 SPD-Mitglieder aus der ersten und zweiten Reihe. Kurs Frieden, nicht Krieg heißt ihr Ziel, das eindeutig in eine andere Richtung läuft, als es die SPD-Parteispitze will. Nachrichten dazu hat Anke Arndt.
In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. In dem Papier fordern unter anderem Ex-Parteichef Walter Borjans und Ex-Fraktionschef Mützenich eine Wiederannäherung an Russland. Aus dem Willy Brandt-Haus hieß es dazu, es handle sich lediglich um einen Debattenbeitrag. Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte.
In dem sechsseitigen Papier, das dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, verlangen die Unterzeichner eine schrittweise Rückkehr zur Entspannung der Beziehungen zu Russland und sprechen von einer Zusammenarbeit. Sie kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer Mittelstreckenraketen in Deutschland. Aus der Parteispitze heißt es in einer ersten Reaktion, solange Moskau das Ziel der Eroberung anderer Staaten verfolge, werde es keine Normalisierung der Beziehungen geben. Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Ahmetovic sprach von einem inhaltlich in weiten Teilen fragwürdigen Papier, das nicht Beschlusslage in der Fraktion oder Partei sei. Es würde im Falle einer Einbringung auf dem Bundesparteitag auch keine Mehrheit finden.
Polens proeuropäischer Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, im kommenden Monat das Kabinett umzubilden. Es werde neue Gesichter geben, sagte er in seiner Regierungserklärung, kurz vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament. Tusk hatte die Abstimmung nach der Niederlage seines Lagers bei der Präsidentenwahl am 1. Juni angesetzt. Dabei hatte der rechtskonservative Kandidat Nawrocki gewonnen, der von der oppositionellen PiS-Partei unterstützt wird. Der könnte zentrale Vorhaben von Tusks Mitte-Links-Regierung blockieren. Die Zahl der irregulären Einreisen in die Europäische Union geht weiter zurück. Nach Angaben der EU-Grenzagentur Frontex sind bis Ende Mai knapp 64.000 Menschen illegal in die Union gekommen. Das sind gut 20% weniger als vor einem Jahr. Vor allem die sogenannte Balkanroute wird kaum noch genutzt. Dort gingen die illegalen Grenzübertritte um etwa die Hälfte zurück. Den Daten zufolge bleibt das zentrale Mittelmeer die meistbefahrene Route. Dabei starten die meisten Migranten von Libyen aus, während die Ausreisen aus Tunesien um fast 90% zurückgegangen sind. Das liegt laut Frontex am Durchgreifen der tunesischen Regierung, die eine enge Zusammenarbeit mit der EU vereinbart hat. Etwa jedes siebte Unternehmen ist laut einer Umfrage in den vergangenen 12 Monaten von einem Cyberangriff betroffen gewesen. Zu diesem Schluss kommt eine repräsentative Befragung des TÜV-Verbandes. Häufigste Form der Attacke mit über 80% war sogenanntes Phishing, also das Erbeuten von Zugangsdaten zu Firmennetzen, etwa durch gefälschte Mails. Die deutsche Wirtschaft stehe im Fadenkreuz staatlicher und krimineller Hacker, sagte TÜV-Präsident Fübi. Besorgniserregend sei deshalb, dass 90% der befragten Firmen ihre eigene Cybersicherheit als gut oder sehr gut bewerteten. Der Zustand der deutschen Wälder ist unverändert besorgniserregend. 4 von 5 Bäumen weisen Schäden auf. Das geht aus der Datenerhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
Zwar war die Witterung im vergangenen Jahr günstiger als in den Vorjahren. Doch die Wälder stehen nach wie vor unter Dauerstress. So Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer in der Waldzustandserhebung 2024. Dürre, Hitze und Schädlinge setzen weit verbreiteten Baumarten wie Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen zu. So bleibt die sogenannte Kronenverlichtung, also der sichtbare Nadel- oder Blattverlust der Baumkrone, auf einem nahezu unverändert hohen Niveau. Laut Erhebung hat zum Beispiel die Hälfte aller Eichen eine deutliche Kronenverlichtung. Grund sind unter anderem der Befall mit Pilzen wie Mehltau und Fraßschäden durch Insekten.
Wieder ist ein Häftling der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel nicht von seinem Ausgang zurückgekehrt. Wie die Justizverwaltung dem RBB bestätigte, handelt es sich um einen 39-jährigen Mann. Er war wegen zwei Raubtaten zu 5 Jahren Haft verurteilt worden. Er habe seit 10 Monaten eine Erlaubnis für unbegleitete Ausgänge. Insgesamt habe er 93 davon ohne Probleme absolviert. Seit Juni 2024 waren 3 Häftlinge, teils von begleiteten Ausgängen, nicht zurückgekehrt. Darunter ein Doppelmörder und 2 Männer in Sicherungsverwahrung. Alle 3 wurden jeweils nach wenigen Tagen festgenommen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken und zum Abend dann verbreitet sonnig. Zurzeit in Berlin-Friedrichshagen 17 Grad, in Steglitz 19, in Bernau 17 und in Fürstenwalde-Spree 20 Grad. Morgen sonnig und trocken bei 21 bis 25 Grad. Die Zeit 14.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Sandra Schwarte im Studio. Berlin wird gerade wieder von mehreren Gewaltvorfällen erschüttert, an einem Ort, an dem man sie lieber nicht vermutet, an der Grundschule nämlich. Die Taten natürlich nicht zu vergleichen mit dem schrecklichen Amoklauf, der sich im österreichischen Graz gestern zugetragen hat. Dennoch schreckliche Vorfälle auch hier. In Spandau hat ein 13-Jähriger ja kürzlich seinen Mitschüler fast erstochen. Und in Mitte beklagt ein homosexueller Lehrer schweres Mobbing von Seiten seiner Schüler. Was kann man tun, wenn Kinder und Jugendliche gewalttätig sind? Sind Berlins Schulen da noch gut aufgestellt? Darüber hat Inforadio-Redakteurin Silvia Tieks mit Albrecht Lüther gesprochen. Er ist Experte für Gewaltprävention in Berlin.
Vis-à-vis.
Herzlich willkommen, Herr Lüther.
Ja, guten Tag.
Sie sind ein gefragter Mann in diesen Tagen aus sehr traurigen Anlässen. Ein fast tödlicher Messerstich eines Grundschülers. Das ist Gewalt, das ist ganz klar. Heftige verbale Attacken von Grundschülern gegen einen schwulen Lehrer. Ist das eigentlich auch Gewalt? Ja, oder?
Heftige verbale Attacken sind auch Gewalt, genau. Wir arbeiten seit vielen Jahren, bis ins letzte Jahr auch für das Land Berlin, haben auch ein Gesamtkonzept Berlin gegen Gewalt entwickelt. Und wir sind da immer von einem erweiterten Gewaltbegriff ausgegangen. Ja, man sollte also nicht nur an diese körperliche Dimension denken, sondern eben auch verbale und psychische Gewalt. Und ganz klar, was aktuell immer wichtiger wird, sind auch Gewaltformen, die sich gar nicht im physischen Raum abspielen, sondern im digitalen Raum, also Cybermobbing und solche Dinge. Also was wichtig ist, wenn man einen sehr präzisen Gewaltbegriff, sage ich mal, verwenden will, ist eine Absicht, eine Schädigungsabsicht, und es ist das Eintreten von Schädigungen bei den Betroffenen. In welcher Form sich das abspielt, das ist erstmal gar nicht so zentral. Jedenfalls muss es nicht immer körperliche Gewalt sein.
Okay, die Polizei verzeichnet für Berlin aktuell eine Verdoppelung der Straftaten gegen Lehrkräfte, wobei wir bei den beiden Fällen, die wir hier diskutieren, ja auch ein Opfer haben, das sein Kind ist. Daran sieht man ja, der Raum Schule ist offenbar in den letzten Jahren wieder, Fragezeichen, ein Ort von Gewalt geworden. Ist das so?
Also zunächst mal würde ich vielleicht ganz allgemein sagen, es gibt immer das große Erschrecken, wenn solche Vorfälle bekannt werden und vor allen Dingen, wenn sie eine bestimmte Dramatik, also eine bestimmte Schwere erreichen. Wir sollten aber trotzdem nicht so tun, als ob Gewalt die große Ausnahme ist. Natürlich, das ist nicht nur in den Schulen. An vielen Orten gibt es in verschiedensten Formen, wenn ich vom Thema Mobbing spreche, Gewalt. Verschärfte Konflikte, ungute Erscheinungen und so weiter. Ja, das ist erstmal nichts, wovon man man sozusagen komplett überrascht sein sollte, sondern es braucht einen professionellen Umgang damit. Das ist, glaube ich, das Zentrale. Genauso wie es eine Gesundheitsvorbeugung braucht, braucht es auch eine Gewaltprävention, ja, weil das eben durchaus auch die Regel ist. Und ja, an Schulen kommt sowas auch vor und es kommt gerade in jüngerer Zeit zunehmend vor. Es gab schon auch Zeiten, wo wir mit gutem Gewissen und guten Zahlen auch sagen konnten, es ist weniger geworden. Die Situation hat sich bis vor ungefähr 10 Jahren wirklich deutlich entspannt. Wenn man sich mal erinnert an die Nachwendejahre, die sogenannten Baseballschlägerjahre, ja, wo auch extrem rechte Jugendkulturen, die übrigens mittlerweile auch wieder aus den Löchern gekrochen kommen, da hatten wir tatsächlich eine Beruhigung so in den 10er Jahren. Und das hat sich geändert wieder. Und eine Zäsur ist wirklich, wenn man so die Kurven anguckt, was wir intensiv machen im Berliner Monitoring Jugendgewaltdelinquenz und Gewaltdelinquenz, ist die Pandemie. Das hat sich vorher auch schon so ein bisschen angedeutet. Also diese rückläufigen Tendenzen sind so ein bisschen zum Stoppen gekommen. Dann wurde es in der Pandemie deutlich weniger, ist ja klar. Die Schulen waren geschlossen und danach sind die Schüler irgendwie ein bisschen verwandelt, wieder zurückgekommen.
Und jetzt blicken wir auf Grundschüler und wir schauen auf Jungs. Das muss man ja auch sagen. Was ist da los?
Tatsächlich ist es sehr auffällig, dass die dynamischsten Zuwächse im Augenblick aus dem Grundschulbereich kommen. Also wirklich von den Kindern, ja. Auch das war nicht immer so. Und es meistens sind es immer noch Jugendliche, aber die Gewalt auffällig werden. Aber eben bei den Kindern ist es auffälliger geworden. Es gibt viele Merkmale, über die man sprechen kann. Warum werden Kinder oder Jugendliche oder Menschen, Erwachsene gewalttätig? Und diese Geschlechterdimension ist oft so offensichtlich, so sind halt Jungs, die sind halt ein bisschen wilder, dass man da gar nicht weiter drüber spricht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Mosaikstein. Bestimmte Konzepte in der Soziologie nennt man das manchmal auch gewaltlegitimierende Männlichkeitsnorm, wie ein richtiger Mann zu sein hat. Der muss sich eben durchsetzen, der muss körperlich stark sein, der darf sich nichts bieten lassen. Und da hatten wir in den auch sehr positive Entwicklungen, dass solche Rollen sich so ein bisschen flexibilisiert, geöffnet haben. Männer sollten auch ihre Gefühle kennen und so weiter. Und es gibt durchaus Tendenzen auf der großen Weltbühne, wenn man sich mal die Repräsentanten der Weltmächte anschaut, aber auch beispielsweise im Internet, so gewisse Influencer in der Manosphere und so weiter, die versuchen, so hypermaskulinistische Bilder wieder zum Leben zu erwecken.
Bei der Messerattacke in Spandau eines 13-Jährigen, der dieser Tat bezichtigt wird, da sprach die Berliner Schulsenatorin von einem Einzelfall. Ist das Ihrer Beobachtung nach auch tatsächlich so? Messerkriminalität doch in der Form nicht so häufig an Schulen?
Ja, solche Fälle extremer Gewalt, solche Amokläufe sind sicherlich an Schulen Ausnahmen, aber gleichzeitig, ohne dass ich jetzt in dieses Horn Messerkriminalität und so ist auch eine komplizierte Debatte stoßen will, gibt es aber tatsächlich sehr klare Evidenzen, also zum Beispiel polizeiliche Zahlen, auch dort wieder nach der Pandemie, geht dieser Einsatz von Messern deutlich hoch. Auch dort sind es wieder Kinder und Jugendliche, die da vor allen Dingen auffällig werden.
Sie hören das vis-à-vis im Inforadio mit Albrecht Lüther, Experte für Gewalt und Prävention. Sie beobachten das seit vielen, vielen Jahren. Sie haben jährlich ein Monitoring, also einen Bericht erstellt über Vorfälle an Schulen und im öffentlichen Raum in der ganzen Stadt. Und Sie arbeiten an Konzepten, theoretisch und praktisch, was man tun kann. Was kann man tun gegen Messerkriminalität? Was hat ein Messer in der Hand eines 13-Jährigen verloren?
Eine der, glaube ich, wichtigsten Maßnahmen, die es auch tatsächlich gibt, ist ein Angebot des LKA. LKA PREV, die Zentralstelle für Prävention ist das. Die haben in vielen Direktionen und Abschnitten, genau, das Landeskriminalamt, ne? Sogenannte Präventionsbeauftragte. Und es gibt Polizeibeamte, die in einer Unterrichtseinheit und Beamtinnen geschult sind, um Jugendliche, Schülerinnen vor Ort an den Schulen über die Gefahren des Messergebrauchs aufzuklären. Ja, das ist so mit Medieneinsatz, mit Rollenspielen und allem drum und dran. Und das ist wahrscheinlich kein Mittel, um so eine gezielte Tat, wie wir sie in Spandau beobachtet haben, der vorzubeugen. Aber oft gibt es eben auch die Situation, und das wissen wir aus den Befragungen seiner Zeit in der Evaluation, dass die Jugendlichen gar nicht aggressiv sich fühlen, sondern die glauben, sie müssen sich schützen. Sie sehen Berlin als eine gefährliche Stadt. Sie sind abends unterwegs irgendwo, weiß ich nicht, am Ostkreuz, am Alex und denken, hu, ich nehme mal lieber ein Messer mit. Das haben die anderen ja auch. Ja? Und dann kommen Gruppenkonstellationen, dann zieht das irgendjemand und dann eskaliert das. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Jugendliche naiv sind, wenn sie ein Messer mitnehmen. Aber es ist eben oft so, dass schon ein kleiner Stich, wenn er eine Arterie trifft oder so, da muss nicht viel passieren. Und dann sind die Leute in Lebensgefahr. Ja? Das sind so Themen, die in dieser Einheit, in dieser Unterrichtseinheit vermittelt werden wollen. Und das ist aber, soweit ich das überblicke, auch das einzige wirklich themenspezifische Angebot, was wir in Berlin haben, was zum Thema Waffen, Messer informiert.
Und grundsätzlich, wir haben ja an Berlins Schulen Psychologen, wir haben Sozialarbeiter. Mal mehr, mal weniger. Es ist jetzt keine allzu üppige Ausstattung. Es gibt teilweise Schulstationen, da sind dann richtige Teams vorhanden. Ist das nicht schon ein guter Präventionsansatz, dass da Leute sind vom Fach, die einen Blick auf die Schüler haben, Gesprächsangebote machen können?
Das ist völlig außer Frage meines Erachtens. Und das kann man nicht deutlich genug unterstreichen. Also die rückläufigen Tendenzen bis so Mitte der 10er Jahre, ja, bis 15, 16, 17 sowas, die wir beobachtet haben, das ist in der Forschung eigentlich Konsens, dass das was damit zu tun hat, dass man das Thema ernst genommen hat und dass man Präventionsangebote entwickelt hat in ganz anders unterschiedlichen Kontexten. Das kann man auch in Bezug auf einzelne Maßnahmen ja nachweisen, dass sowas wirkt. Und gerade so, wenn es in die Infrastruktur, in die Schulen selbstverständlich geht, sind das ganz, ganz wichtige Sachen. Eine andere Sache, was die Schulen betrifft, will ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Wir haben große Förderprogramme des Landes Berlins, Jugendsozialarbeit an Schulen, die auch in der Regel weiterentwickelt wurden, weil auch insgesamt das Bewusstsein sich dafür gestärkt hat oder verfestigt hat, dass das Schule ohne sozusagen, dass sie auch als ein sozialer Ort gestaltet wird, einfach nicht mehr funktioniert. Die Schüler sind zu komplex, zu divers geworden, bringen oft bestimmte Kompetenzen sozialer Art gar nicht mehr so selbstverständlich mit in die Schule. Also um gut in Mathe und Deutsch zu werden, muss man auch manchmal über Gefühle sprechen beispielsweise, um es jetzt mal einfach zu sagen, ja. Aber es gibt auch ein spezifisches Landesprogramm. Das ist aufgelegt worden neben diesem großen Jugendsozialarbeit an Schulen. Das heißt Pro Respekt, gewaltfreie Schulen demokratisch gestalten. Und da wurde sehr gezielt geguckt nach Schulen, die auch eine Gewaltproblematik haben und dann auch versucht, längerfristig zu arbeiten. Weil eigentlich geht es darum, man muss Schulentwicklungsprozesse aufbauen, ja. Man muss überlegen, in welchen Jahrgängen machen wir welches Angebot. Das muss sozusagen so ein bisschen, und das haben aber tatsächlich viele Schulen auch. Viele Schulen haben auf Papier, zumindest wir machen einen Klassenrat, wir haben Konfliktmediation, es gibt auch landesgeförderte Programme, Fairplayer, Klasse 2000. Viele wissen das nicht, aber das ist wirklich auch ein groß ausgebautes Feld, ja, und darum geht es, solche Strukturen auch verlässlich vorzuhalten, dass die Leute...
Und sie zu nutzen.
Und sie zu nutzen. Ja, aber ich denke, also gerade was Schulsozialarbeit angeht, Schulstationen und so weiter, also ich bin auch Vater und ich kenne Berliner Schulen aus eigener Erfahrung, da hatte ich den Eindruck, das ist schon wichtig, dass die da sind und die werden auch genutzt, ob das Sportangebote sind, ob das eine Zuwendung ist, ob das einfach Beziehungspersonen auch sind, an die man sich mal wenden kann, die einen eben nicht benoten oder auch anders sehen, als das Lehrkräfte vielleicht machen.
Geben Sie uns zum Schluss Ihr Gefühl. Sind wir noch auf dem richtigen Weg als Stadt in der Gewaltprävention an Schulen? Drohen wir irgendwo gerade wieder auszubüchsen, auf einen falschen Weg zu geraten, oder ist es doch dann nicht so schlimm?
Also ich würde sagen, es ist Aufmerksamkeit geboten und das ist gar nicht Berlin-Bashing, sondern das gilt auch in Österreich und in anderen Städten in Deutschland. Das ist wirklich ein allgemeiner Trend nach der Pandemie. Ja, da muss man nochmal genau hingucken. Ein Ergebnis des Jugendgewaltgipfels, wo ja schon mal über solche Themen gesprochen wurden vor nicht allzu langer Zeit, war allerdings, bitte jetzt nicht Projektitis und hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen. Bitte keine Strohfeuer, sondern die Regelstrukturen stärken. Also tatsächlich, es gibt einige Angebote und es geht darum, dass die auch wirklich verlässlich arbeiten können. Und das ist leider nicht so. Also ich rede jetzt nicht von der Arbeitsstelle Gewaltprävention, die ich geleitet habe, sondern von queeren Bildungs- und Präventionsprojekten, ja, im Blick auf diese Moabiter-Schule. Es gibt Projekte wie Queer-Format und genau die sind es, die quasi zum Ende letzten Jahres nicht wussten, ob es überhaupt weitergeht, ja, wo viel improvisiert wurde. Es geht nicht immer um viel mehr Geld, aber um eine bestimmte Verlässlichkeit, solche Strukturen weiterzuentwickeln. Und ein anderer Punkt, der aber wirklich auch dann bildungspolitischer Art ist, aber den ich zumindest nochmal nennen möchte. Ich hatte jetzt bei dem Blick auf Moabit das Gefühl, dass auch in den Abstimmungsmechanismen, in der Bildungsverwaltung, in den Schulaufsichten einiges nicht so richtig rund lief. Ich habe oft mit Fachlehrern und Präventionsexperten gesprochen, die neidisch nach Hamburg geguckt haben. Da gibt es auf Landesebene eine große Beratungsstelle Gewaltprävention. Wir haben in Berlin eine Antidiskriminierungsbeauftragte und eine Antimobbingbeauftragte mit wenig Personal und eine dezentrale Struktur der Sibutze. Ja? Aber eine wirklich sichtbare Adresse, die vielleicht auch proaktiv die Schulen nochmal auffordert. Da könnte ich mir persönlich durchaus vorstellen, als Frage, ob man da nicht von Hamburg sich was abgucken kann.
Das nehmen wir mit. Ich danke Ihnen, Albrecht Lüther, dafür, dass Sie hier waren und uns teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen und Ihrer Expertise.
Dankeschön.
Albrecht Lüther war das. Er leitet die Arbeitsstelle Gewaltprävention beim unabhängigen Camino-Institut in Berlin. Wir sind beim Wetter für Brandenburg und Berlin. Sonnige 18 bis 20 Grad sind es in dieser Mittagsstunde oder Nachmittagsstunde, kann man ja schon sagen. Bis 22 Grad werden es noch werden heute. Das bei immer mehr Sonne und immer weniger Wolken. Und auch in den kommenden Tagen heißt es viel Sonne und es wird immer wärmer.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und Anke Arndt.
A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Dreieck Potsdam und Beelitz-Heilstätten. Behinderungen nach einem Unfall. Auf der südlichen A10 staut es sich von Michendorf nach Glindow in Richtung Werder. Hier 30 Minuten plus. Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in beiden Richtungen. 10 Minuten plus jeweils. Und auf der nördlichen A10 Richtung Barnim Stau vor dem Dreieck Barnim. Hier ebenfalls 10 Minuten extra. Die B101 Trebin-Bad Liebenwerder ist zwischen Borken und B87 in Herzberg nach einem Unfall voll gesperrt. Stadtverkehr Berlin. Lange Stau auf der A113 stadtauswärts. Zwischen Spätstraße und Adlershof dauert es gut 30 Minuten länger. Auch auf den Umfahrungen entlang der Autobahn kommt es zu Staus. Stau haben wir außerdem auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Kreuz Schöneberg, hier 15 Minuten plus, und auf dem Fürstenbrunner Weg Richtung Spandauer Damm sowie auf der B2 stadtauswärts in Malchow. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
20 vor 3.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Sandra Schwart im Studio. Jenny de la Torre war eine Institution in Berlin. Mehr als 20 Jahre lang hat die in Peru geborene Medizinerin als Armenärztin gearbeitet, unzähligen Menschen geholfen. Ihre Obdachlosenarbeit hat in Deutschland Maßstäbe gesetzt. Jetzt gibt es eine traurige Nachricht, Anke Arndt.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitteilte, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. In dem Nachruf heißt es, die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war. De la Torre war Fachärztin für Kinderchirurgie, promovierte an der Berliner Charité und fing in den 90er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof Obdachlose zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte, das nicht nur als Anlaufstelle für medizinische Hilfe diente, sondern auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung anbietet. In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handelte sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, hieß es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Ahmetovic, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlussvorlage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordern unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren zudem das Hochrüsten des Militärs sowie die Stationierung neuer US-Mittelstreckenraketen in Deutschland. Der polnische Ministerpräsident Tusk hat vor einer Vertrauensabstimmung im Parlament eingeräumt, dass es für seine Regierungskoalition schwierig wird. Der Sieg des nationalkonservativen Kandidaten Nawrocki bei der Präsidentenwahl stelle eine große Herausforderung dar, betonte Tusk. Mit der Vertrauensfrage wolle er sichergehen, dass er noch ein Mandat habe. Aus Warschau Martin Adam.
Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Oppositionspartei PiS, wird sehr wahrscheinlich die Strategie von Amtsinhaber Andrzej Duda weiterverfolgen, zentrale Regierungsvorhaben per Veto zu blockieren. Die Präsidentschaftswahl wird vor allem als Kritik an der bisherigen Regierungsarbeit interpretiert. Donald Tusk aber will weiter regieren und sich dafür von seiner Koalition per Vertrauensfrage bestätigen lassen. Die Koalitionsparteien verfügen im Parlament über eine knappe Mehrheit von 12 Stimmen. Allerdings umwirbt die PiS-Partei mit dem Vorschlag einer neutralen Expertenregierung als Übergangslösung Teile der Koalition.
Bei den Ermittlungen zum Amoklauf von Graz hat die Polizei im Haus des Attentäters eine Rohrbombe gefunden. Nach Angaben der Behörden war der Sprengsatz aber nicht funktionstüchtig. Daneben seien zwei Abschiedsbriefe des Täters gefunden worden, die an seine Eltern gerichtet waren. Sie lassen aber keine Rückschlüsse auf das Motiv des Täters zu. Der 21-Jährige hat gestern an seiner ehemaligen Schule 10 Menschen erschossen. Anschließend beging er Suizid. Der Zustand der deutschen Wälder ist unverändert besorgniserregend. 4 von 5 Bäumen weisen Schäden auf. Das geht aus der Datenerhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Wälder befinden sich im Dauerstress, betonte Bundeslandwirtschaftsminister Rainer. Dürre, Hitze und Schädlinge setzten weit verbreiteten Baumarten wie Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen zu. Laut Erhebung hat zum Beispiel die Hälfte aller Eichen eine deutlich weniger Blätter in den Kronen. Grund sind unter anderem der Befall mit Pilzen wie Mehltau und Fraßschäden durch Insekten. In der JVA Berlin-Tegel ist erneut ein Straftäter nicht von einem Ausgang zurückgekehrt. Das hat die Justizverwaltung dem RBB bestätigt. Sabine Müller, RBB 24 Landespolitik.
Der 39-jährige Mann, der unter anderem wegen 2 Raubtaten 5 Jahre Haft verbüßt, war am Sonntagabend nicht von einem unbegleiteten Ausgang zurückgekommen. Es war sein 94. Ausgang seit September 2024. Alle anderen verliefen problemlos. Die Berliner Polizei sucht nach dem Flüchtigen. Aus Justizkreisen heißt es, das Gefahrenpotenzial sei nicht vergleichbar mit anderen Fällen. Im vergangenen Juni waren innerhalb weniger Tage ein Doppelmörder und ein sicherheitsverwahrter Vergewaltiger bei Ausgängen geflüchtet. Beide konnten erst nach einigen Tagen gefasst werden.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag zunehmend freundlich mit lockeren Quellwolken, gegen Abend dann verbreitet sonnig. Aktuell in Berlin-Wannsee 17 Grad, in Marzahn 19, Bernau 17 und Fürstenwalde-Spree meldet 20 Grad. Morgen sonnig und trocken bei Höchstwerten bis 25 Grad. Die Zeit 14.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Sandra Schwarte im Studio. Ein Manifest haben Sie es genannt. Zahlreiche SPD-Politiker wenden sich darin gegen die militärische Alarmrhetorik, wie Sie es nennen. Also gegen Aufrüstung, für mehr Diplomatie mit Russland und damit gegen die erklärte Außen- und Sicherheitspolitik der eigenen Parteispitze. Bekannte Politiker sind unter den Unterzeichnern wie Ex-Fraktionschef Rolf Mützenich, Ex-Parteichef Walter Borjans oder der Außenpolitiker Ralf Stegner. Knapp 100 weitere, vorwiegend SPD-Mitglieder. Georg Schwarte aus unserem Hauptstadtstudio beobachtet seit langem die SPD. Ich habe ihn gefragt, wie sehr dieses Papier für Unruhe in der Partei sorgt.
Er sorgt zuerst einmal bei vielen SPD-Mitgliedern für Kopfschütteln, für Empörung. Sebastian Fiedler, innenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, der hat relativ harsch reagiert. Der sagt, ich bin irritiert, verstört, verärgert. Und gestern Nacht schon hat er unmittelbar auf X reagiert und zwar sehr krass, hat gesagt, what the fuck? Zusammenarbeit mit einem Kriegsverbrecher, mit einem großen Fragezeichen. Ähnliche Reaktionen beispielsweise übrigens auch von Michael Roth, dem ehemaligen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses. Der sagt, dieses Manifest, das ist kein spannender Debattenbeitrag. Das ist eine weinerliche Melange aus Rechthaberei, Geschichtsklitterung und intellektueller Wohlstandsverwahrlosung und obendrein noch eine Ohrfeige für die Ukraine. Also da gab es schon empörte Reaktionen von einigen SPD-Mitgliedern. Ich habe heute Morgen mit der Parteispitze, mit dem Willy Brandt-Haus telefoniert. Da hat man mir seufzend, muss ich dazu sagen, gesagt, naja, wir sind halt eine Debattenpartei und das ist eine Debatte, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Man möchte das Ganze möglichst klein halten. Da hieß es dann, naja, das kocht heute hoch und morgen wieder runter. Wir haben nachgefragt bei Matthias Mirsch, dem neuen SPD-Fraktionsvorsitzenden, haben gefragt, braut sich da jetzt was zusammen? Die Antwort schriftlich, ins Mikrofon wollte er nicht sprechen, da sagt er, da braut sich gar nichts zusammen. Die SPD war immer eine Partei, die über Außen- und Sicherheitspolitik intensiv debattiert hat, obwohl ich hier diese Grundannahmen ausdrücklich nicht teile. Und Lars Klingbeil, der SPD-Chef, und Saskia Esken, die lassen sich entschuldigen, die wollen heute dazu nichts sagen.
Tja, was also kam Mützenich und Stegner und all die anderen denn damit bezweckt, wenn nicht bloße Meinungsäußerung?
Ja, Ralf Stegner selbst hat ja nochmal nachgelegt, hat gesagt, diese Diskussion ist dringend notwendig. Die SPD müsse Teil der Friedensbewegung bleiben. Im Moment werde ungehemmt über den nächsten Landkrieg und über die Wehrpflicht gesprochen. Und gegen diese Form der Militarisierung müssen wir uns als Sozialdemokraten wehren. Da ist er dann offenbar auch nicht ganz alleine. Viele Ehemalige haben unterzeichnet, Leute, die mal was waren, die Einfluss hatten, ihn heute nicht mehr haben. Rolf Mützenich, der ehemalige Fraktionschef beispielsweise, aber auch Carsten Sieling, der war mal Bürgermeister von Bremen, der hat uns heute Morgen gesagt, ja, er sei für Verteidigungsfähigkeit. Und dann kam aber ein Aber hinterher.
Aber wir drängen alle Seiten darauf, dass es zu Verständigung und Friedensprozessen führt. Das ist eine Menschheitsfrage. Und dafür muss die SPD stehen.
Ja, eine Menschheitsfrage. Drunter tun sie es nicht. Ähnlich mit dem Titel Manifest. Also es sorgt für Kopfschütteln, aber es sorgt eben auch für Diskussionen. Und das Ganze ja natürlich im Vorfeld des SPD-Bundesparteitages. Der ist Ende Juni. Kurz vor dem Parteitag übrigens ist ja dann auch noch der NATO-Gipfel. Da wird beschlossen, was hier in diesem Manifest ja massiv kritisiert wird. Mhm. Die Rede ist hier ja davon militärischer Alarmrhetorik und von riesigen Aufrüstungsprogrammen, die eben nicht mehr Sicherheit schaffen.
Aber für den Parteitag der SPD, wo ja auch die Parteispitze gewählt werden soll, hat das keine Auswirkungen.
Das ist tatsächlich jetzt eine Diskussion, die wird auch auf dem Parteitag sicherlich fortgesetzt werden. Aber auch das muss man zur Einordnung nochmal sagen. 2023 hat die SPD heftig diskutiert, hat ihre Russlandpolitik, die viel kritisiert wurde, zu nah an Russland, zu viel Kooperation mit Russland, hat da diese Russlandpolitik komplett revidiert. Damals übrigens auch mitformuliert von Rolf Mützenich, der auf diesem Parteitag damals eingeräumt hat. Er habe das imperiale Denken von Kreml-Chef Putin komplett unterschätzt. Und damals hatten sie beschlossen, solange sich in Russland nichts fundamental ändere, wird die Sicherheit Europas vor Russland organisiert werden müssen. Und sie haben auch beschlossen, dass Militär ausdrücklich ein Mittel der Friedenspolitik ist. Also das ist offizielle Beschlusslage. Das Manifest steht dem und nicht nur dem, sondern natürlich auch dem Koalitionsvertrag diametral entgegen. Das heißt es auch aus der Parteispitze. Wir hatten gerade eine Mitgliederbefragung zu diesem Koalitionsvertrag. Da haben 85% der SPD-Mitglieder gesagt, finden wir in Ordnung so. Insofern atmet dieser Koalitionsvertrag, so heißt es, eine ganz andere Sprache als dieses Manifest. Und dann kommt auch nochmal der Hinweis, es sind halt viele Ehemalige, viele 60 plus, viele, die mal Einfluss hatten, aber ihn heute eben nicht mehr haben. Und das zur Einordnung zumindest von der Parteiführung.
Georg Schwarte aus dem Hauptstadtstudio zum Manifest, das zahlreiche SPD-Politiker unterzeichnet haben, gegen die militärische Alarmrhetorik, wie sie es nennen, ihrer Parteispitze. 2:50 haben wir es jetzt, 14:50 ganz genau. Jetzt geht's in den Garten. Erde an den Händen, Entspannung im Kopf. Gartenarbeit ist weit mehr als nur Freizeitbeschäftigung. Sie kann viel zur mentalen Gesundheit beitragen. In vielen Ländern wird therapeutische Gartenarbeit mittlerweile sogar vom Arzt verschrieben, um das Wohlbefinden zu steigern. Und auch bei uns wird Gartentherapie immer öfter eingesetzt, zum Beispiel in der Reha, wie ARD-Gesundreporterin Birgit Augustin erzählt.
Gärtnern ist gut für die Gesundheit. Diese Erkenntnis setzt sich auch in der Wissenschaft mehr und mehr durch. Psychische Erkrankungen wie eine Depression, sagt etwa der Neurobiologe Martin Korte von der Technischen Universität Braunschweig, müsse man nicht allein mit Medikamenten bekämpfen.
Jetzt gibt es viele Daten, die eben darauf hinweisen, dass der Aufenthalt in der Natur eine sehr entspannende Wirkung hat, auch die Resilienz gegenüber Stressfaktoren verbessert. Und alles kommt in herausragender Art und Weise beim Gärtnern zusammen.
Beim Graben, Zupfen und Gießen sinkt der Spiegel des Stresshormons Cortisol. Wir entspannen uns. Gerüche, Farben und das Licht im Garten tragen dazu bei, dass das Wohlfühlhormon Serotonin ausgeschüttet wird. Studien zeigen, Gärtnern ist gut für die mentale Gesundheit und führt sogar zu Umbauprozessen im Gehirn. Das Areal, das für Ängste zuständig ist, wird gedämpft. Hirnareale, die positive Emotionen wie Mitgefühl und Kreativität vermitteln, gestärkt, so Professor Martin Korte. Körperliche Aktivität im Garten, sagt der Neurobiologe, reduziere nicht nur den Stress.
Es führt auch dazu, dass im Gehirn neue Nervenzellen gebildet wird, das Gehirn besser durchblutet wird, der Abtransport von Abfallstoffen im Gehirn verbessert wird, sodass man eigentlich immer meint, man müsste, wenn man das Gehirn möglichst langsam altern lassen möchte, müsste man joggen gehen, kann man auch. Aber wer halt gärtnert und das gerne tut, der hat vergleichbare Effekte wie jemand, der regelmäßig Sport macht.
Die positiven Effekte des Gärtnerns machen sich mittlerweile auch manche Reha-Kliniken zunutze, etwa in Norddeich direkt an der Nordseeküste. Gartenarbeit sei eine ideale Ergänzung zur Physiotherapie, sagt Maike Hoffmeister, die leitende Orthopädin der Dr. Becker Klinik in Norddeich.
Nach so einer Operation kommen erstmal viele Ängste. Kann ich das denn jetzt alles noch? Und das ist wieder dieser Teilhabeaspekt der Reha, wo wirklich dann im Tun wirklich die Rehabilitanten spüren, es geht wieder. Sie können wieder in ihren geliebten Garten und das tut natürlich gut.
Gesundheitsfördernd ist aber auch der Kontakt mit der Erde selbst, vermuten Forscher. Denn in ihr findet sich unter anderem ein Bakterium, das hilft, unser Immunsystem zu regulieren. Es bewahrt unseren Körper davor, auf eigentlich harmlose Stoffe in der Umwelt übermäßig stark zu reagieren. Sein Name: Mycobacterium vaccae. Haben wir keinen Kontakt damit, hat das gesundheitliche Folgen, sagt der Biologe Stefan Reber vom Universitätsklinikum in Ulm.
Vor allem in diesen städtischen Gegenden, in denen dieser Kontakt zu diesen immunregulatorischen Mikroorganismen weniger ist als in ländlichen Gegenden, dort sehen wir auch, dass eben entzündliche Erkrankungen deutlich häufiger auftreten, aber eben nicht nur körperliche Erkrankungen, sondern auch die Depression oder die Schizophrenie oder die posttraumatische Stressbelastung ist deutlich häufiger in städtischen als in ländlichen Gegenden.
Gartenarbeit ist also weit mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Sie tut Geist und Körper nachweislich gut.
Und das können inzwischen sicher auch immer mehr Kleingartenfans bestätigen. Birgit Augustin war das mit ihrem Bericht.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Das Berliner Dokumentar- und Medienfestival Dokumentale zeigt ab morgen 10 Tage lang Dokumentarisches eben in allen Formen. Filme, Workshops, Podcasts. Kulturreporter Alexander Soyer hat sich mit den beiden Dokumentale-Gründerinnen, mit Vivian Schröder und Anna Rams-Kogler-Witt, über die Vielfalt ihrer zweiten Ausgabe unterhalten.
Haben wir das jetzt besser erfasst, Anna?
Wir haben das definitiv besser erfasst. Something is there.
Let it come to you. Es gibt so viel zu erzählen und die Dokumentale macht genau das erlebbar als dokumentarische Wundertüte. Kino nicht nur im Kino, sondern auch im Zeiss Planetarium, im Kater Blau oder der Skatehalle, Virtual Reality, Lesungen, Konzerte, Partys, Podcasts und sogar Aikido-Sessions in den Atelier Gardens, dem Festivalzentrum am südlichen Rand des Tempelhofer Feldes, nur eine von 18 Festival-Locations. Fast immer, so Anna Rams-Kogler-Witt, geht es auf der Dokumentale um ein Spiel mit den unterschiedlichsten und manchmal auch ungewohnten dokumentarischen Erzählformen. Für jeden ist etwas dabei und wer für das eine kommt, der bleibt dann im besten Fall für das andere. So Vivian Schröder.
So versuchen wir, die Welt größer aufzumachen, die Leute neugierig zu machen und einzuladen, herzukommen und zu entdecken.
Wie und wo etwas erzählt wird, ist auf der Dokumentale fast so spannend wie das, was erzählt wird.
Just know that we will stand behind you. And then the magic happens.
Wer allerdings einen thematischen roten Faden sucht, der wird enttäuscht. Die Vielfalt selbst ist hier das Programm, so Rams-Kogler-Witt.
Das heißt, wir haben total schöne, positive Filme und Erzählungen, bis hin zu dem, was unsere Zeit auch prägt, Kriege und Konflikte, das alles dazwischen, vom Tierdokumentarfilm über Musik zu Podcasts, die eher in eine humorvolle Elternrichtung gehen. Das ist für uns wichtig, die Art und Weise, wie diese Medien dann gestaltet werden, wie sie bespielt werden, wie kreativ mit ihnen umgegangen wird. Das ist das zweite Auswahlkriterium.
Nicht fiktional und spannend, kunstvoll aus dem echten Leben gegriffen. 10 Tage Dokumentale, das ist eine Entdeckungsreise. Dass das Festival diesmal im Sommer und nicht im Herbst stattfindet, wie beim ersten Mal, macht das Festivalgefühl wahrscheinlich noch besser. Und etwas weniger Komplexität soll die zweite Ausgabe greifbarer machen.
Da war ein klares Learning, dass unser Publikum doch sehr gern sehr gut verstehen will, was wir machen. Das heißt, wir haben versucht, so ein bisschen einfacher zu werden.
Mit einem sozusagen dokumentarischen Tanzexperiment, der immersiven Ballettperformance Glanz und Widerstand zum Mythos Marlene Dietrich, wird die Dokumentale eröffnet. Weitere 3 Chancen gibt es dann noch während des Festivals, das mitzuerleben. Dazu Fotoausstellungen, Podcasts live vor Publikum, ein ausgewähltes Kinderprogramm sowie verschiedene Workshops. Und dazu Dokumentarfilme, deren Themen von syrischen Fluchtgeschichten über das Porträt eines queeren Rabbis bis zu Schallplattensammlern im früheren Jugoslawien oder der ersten US-Amerikanerin im All reichen. Die Dokumentale ist schon im 2. Jahr nun die erste Adresse für alles, was nicht-fiktionales Erzählen angeht. Und dazu gibt es Genuss und Begegnungen. Anna Rams-Kogler-Witt und Vivian Schröder.
Ich freue mich auf eine Lesung auf der Dachterrasse in den Ateliergans mit Blick übers Tempelhofer Feld und einem Glas Weißwein in der Hand.
Auf die ganzen Menschen, auch neue Menschen, die ich kennenlernen werde, da freue ich mich sehr drauf.
Die Dokumentale. Sie wird heute Abend mit der Ballettperformance Glanz und Widerstand in dem Atelier Gardens eröffnet und läuft bis zum 22. Juni an verschiedenen Orten in Berlin. Unsere Meere verkommen immer mehr zu Schwimmbecken für Plastikmüll. Das will die laufende UN-Ozeankonferenz in Frankreich eindämmen. Thema gleich bei Michael Castricius, der jetzt hier übernimmt. Michael.
Hallo Sandra. Ein erster Erfolg wird nämlich von dieser Konferenz vermeldet. 95 Staaten haben einen Aufruf unterzeichnet. Den Weckruf von Nizza, so nennen sie das. Worum es da geht, das erklärt unsere Korrespondentin gleich.
Der Weckruf von Nizza, also gleich hier zu hören in etwa 10 Minuten. Von mir noch der schnelle Blick zum schönen Wetter für Berlin und Brandenburg. 19, 20 Grad sind es zur Stunde. Ein bisschen wärmer wird es noch, bis 22 Grad am Nachmittag maximal. Immer weniger Wolken, immer mehr Sonne und die kommenden Tage dann immer wärmer.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und Anke Arndt.
A2 Berlin Richtung Magdeburg zwischen Dreieck Werder und Lenin ist wegen Bergungsarbeiten nur die linke Spur frei. Hier 30 Minuten plus. A9 Berlin Richtung Leipzig zwischen Dreieck Potsdam und Beelitz-Heilstätten Behinderungen nach einem Unfall. Auf der südlichen A10 staut es sich von Michendorf nach Glindow Richtung Werder. Auch da 30 Minuten plus. Baustellenstau auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in beiden Richtungen 10 Minuten plus jeweils und auf der nördlichen A10 Richtung Barnim Stau vor dem Dreieck Barnim, hier ebenfalls 10 Minuten extra. Die B101 Trebin-Bad Liebenwerder ist zwischen Borken und B87 in Herzberg-Elster nach einem Unfall voll gesperrt. Stadtverkehr Berlin, langer Stau auf der A113 stadtauswärts zwischen Spätstraße und Adlershof dauert es gut 30 Minuten länger. Auch auf den Umfahrungen entlang der Autobahn kommt es zu Staus.
Es ist 15 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Michael Castricius, einen schönen guten Tag. Die Medizinerin Jenny de la Torre ist als Obdachlosenärztin von Berlin bekannt geworden. 30 Jahrzehnte lang behandelte sie am Berliner Ostbahnhof sowohl Wunden als auch Seelen. Obdachlosigkeit, sagte sie, ist eine soziale Krankheit. Die traurige Nachricht dazu von Anke Arndt.
Die Berliner Obdachlosenärztin Jenny de la Torre ist tot. Wie ihre Stiftung mitgeteilt hat, ist die Medizinerin gestern im Alter von 71 Jahren gestorben. In dem Nachruf heißt es, die Welt verliere eine Frau, deren Leben und Wirken untrennbar mit der Idee von gelebter Solidarität verbunden war. De la Torre war Fachärztin für Kinderchirurgie und fing in den 90er Jahren an, am Berliner Ostbahnhof Obdachlose zu behandeln. Dafür wurde sie 1997 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. 2006 eröffnete sie das Gesundheitszentrum für Obdachlose in der Pflugstraße in Berlin-Mitte. Es ist nicht nur Anlaufstelle für medizinische Hilfe, sondern bietet auch psychologische, soziale und rechtliche Unterstützung an. In der SPD gibt es eine kontroverse Debatte um ein sogenanntes Manifest prominenter Parteimitglieder. Es handelte sich lediglich um einen Debattenbeitrag kurz vor dem Parteitag, hieß es in einer ersten Reaktion gegenüber der ARD. Der außenpolitische Sprecher der SPD, Achmetowitsch, sprach von einem fragwürdigen Papier. Es sei weder Beschlussvorlage noch werde es eine Mehrheit finden. In dem Manifest fordert unter anderem Ex-Fraktionschef Mützenich und auch Ex-Parteichef Walter Borjans eine Kursänderung in der Russlandpolitik. Sie empfehlen eine Entspannung der Beziehungen zu Moskau und kritisieren außerdem das Hochrüsten des Militärs. Der Zustand der deutschen Wälder ist unverändert besorgniserregend. 4 von 5 Bäumen weisen Schäden auf. Das geht aus der Datenerhebung hervor, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
Zwar war die Witterung im vergangenen Jahr günstiger als in den Vorjahren. Doch die Wälder stehen nach wie vor unter Dauerstress. So Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer in der Waldzustandserhebung 2024. Dürre, Hitze und Schädlinge setzen weit verbreiteten Baumarten wie Fichten, Kiefern, Buchen und Eichen zu. So bleibt die sogenannte Kronenverlichtung, also der sichtbare Nadel- oder Blattverlust der Baumkrone, auf einem nahezu unverändert hohen Niveau. Laut Erhebung hat zum Beispiel die Hälfte aller Eichen eine deutliche Kronenverlichtung. Grund sind unter anderem der Befall mit Pilzen wie Mehltau und Fraßschäden durch Insekten.
Polens proeuropäischer Ministerpräsident Tusk hat angekündigt, im kommenden Monat das Kabinett umzubilden.